Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Und heute machen wir ihr Heim so richtig schön, denn Kenny Simmons ist unser Experte. Er ist Malermeister, er ist Do-it-yourself-Experte, er kann eigentlich alles. Kenny, schön, dass du mitmachst. Hallo.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Und wir haben ja oft gehört, ich merke es auch bei mir, in der Pandemie haben wir nochmal ein bisschen in unser Heim investiert und was schöner gemacht. War das bei dir ja auch so? Also hast du das erlebt, dass das der Trend ist?
Ja, absolut. Also man kann sich gar nicht mehr retten eigentlich vor Anfragen. Also so manche Handwerker vor 20 Jahren hätte sich gefreut, was heute los ist.
Ja.
Und es ist echt unglaublich. Ne? Also hat sich viel getan seit der Pandemie. Hat nicht alles Schlechtes.
Kenny, was mich beeindruckt an dir ist, ich kenne auch einen Malermeister und der weiß ganz viel über Farben und alles, aber du kannst eben auch Holz und Carports bauen und so. Du bist so ein Allrounder. Wie ist das gekommen?
Ja, also das ist so gekommen. Ich habe in einem ganz kleinen Handwerksbetrieb in Niedersachsen gelernt, einer der ältesten Malermeisterbuden, die es überhaupt gibt in Wolfenbüttel. Und da war es halt so, dass man halt nicht sich immer auf alle Gewerke verlassen konnte. Man musste halt viel selber noch übernehmen, wie Innenausbau, Holz, Fenster ein- und ausbauen. Und wir hatten halt eine bunt gemischte Truppe mit Tischlern und Zimmermännern dabei. Und mit denen bin ich natürlich auch nach Feierabend auf andere Baustellen weitergezogen, um Überstunden zu sammeln für die Firma. Und dadurch habe ich sehr viel gelernt und das dann auch mitgenommen für mich. Und wenn man dann ein Eigenheim hat, kommt man gar nicht drum herum, alles selber zu machen, weil das kostet ja auch alles viel Geld.
Ja,
ne?
Genau. Da kann man dann, selbst wenn man mehr linke Hände hat, so wie ich, im Laufe der Zeit muss man dann ein bisschen was lernen, damit wir das einfacher hinbekommen. Dafür haben wir dich. Gibt es noch so Sachen, die dich interessieren, also besondere Maltechniken und so, weiß ich von dir, interessiert dich. Was magst du noch so an Materialien gerne?
Also ich interessiere mich auch für Stahl. Da habe ich mich früher nämlich nie so rangetraut. Und dank des Internets gibt es so tolle Filme, die man sich da runterladen kann, angucken kann und Informationen. Und da habe ich mich jetzt entschlossen, auch ein bisschen schweißen zu lernen. Das war nicht so mein Metier vorher. Also Metall ist eben so ganz groß bei mir im Vordergrund. Und da bin ich quasi noch in den Lehrlingsschuhen.
Mhm. Was war das so das spannendste Projekt, das du so in den letzten Monaten hinbekommen hast?
In den letzten Monaten hatte ich, das Spannendste war, aus einem echten alten Weinfass, was 200 Jahre alt war, eine Minibar zu bauen. Das hört sich erstmal gar nicht so dramatisch an. Aber das war wirklich ein alt gekühfertes Fass und das sollte wirklich erhalten bleiben. Und da war halt das Problem mit der Metallspange um das Holz. Ja. Da hatte ich halt noch nicht so viel Erfahrung. Da musste ich auch ein bisschen Lehrgeld bezahlen und ein bisschen Überstunden investieren. Und das war für mich persönlich das Spannendste, dieses Weinfass, obwohl das nicht spektakulär sich anhört.
Klingt aber, ich finde schon, dass es spektakulär klingt. Aus einem Weinfass, einem Minibar, haben die wenigsten von uns in den letzten Monaten hinbekommen. Kenny, erste Frage aus dem Chat von Nathalie. Nathalie schreibt, wir haben unsere Wände schön glatt spachteln lassen. Hellgrau gestrichen, sieht super aus. Aber die ersten Macken rund um den Lichtschalter lassen nicht lange auf sich warten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn wir drüber pinseln, dann sieht es noch schlimmer aus. Was können wir tun, Kenny? Also wie kriegen wir die Stellen ausgebessert? Ich will nicht die ganze Wand streichen. Was sagst du?
Ja, also viele machen ja den Fehler, dass sie dann entweder so eine kleine Walze nehmen, diese Stellen mit der Walze streichen, um das auszubessern, oder sie streichen das mit einem Pinsel. Ich sage immer, nehmt bitte einen Schwamm oder einen Ringpinsel, Tapete zum Abtupfen dafür und verdünnt die Farbe 1:3, also noch 3 Teile Wasser rein und tupft die Stellen mehrfach aus, bis es deckt. Immer tupfen, nicht streichen, denn sieht man es nicht sofort. Mhm. Ja, also tupfen ist das Zauberwort. Pinsel eintunken, auf der Tapete, die man opfert, oder ein Stück Zeitung, ein bisschen trocken tupfen und dann wieder auf die Fläche drauf. Ja, und das macht man 1, 2, 3 Mal, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Also nicht streichen, nicht heulen, sondern tupfen, liebe Leute.
Sehr gut. Und Nathalie, vielen Dank. Ich habe nämlich wirklich ein ähnliches Problem in meinem Esszimmer rund um, genau wie Sie es beschreiben, ja, rund um den Lichtschalter. Und Kenny mit Ihrem Rat hilft mir gleich auch. Und ich hoffe, vielen in der Stadt dann auch. Werner hat angerufen. Werner aus Rudow. Werner, Sie sind gerade beim Tapezieren. Wir grüßen Sie. Hallo.
Ja, hallo, guten Morgen. Ist tatsächlich so. Vor 20 Jahren ist da mal eine Raufasertapete an die Wand gekommen. Und ist bestimmt 2, 3 Mal überstrichen worden. Und nun wollte man natürlich nicht nochmal eine Schickstrafe machen. Und jetzt haben wir gestern angefangen, an einigen Stellen ging es auch ganz einfach, aber danach sind wir dann fast verzweifelt.
Ja, wie runter also mit
so
dem Zeug.
Also so eine Art Betonwand und da klebt das total tierisch.
Ja, dann wollen wir mal hören, was Kenny dazu sagt. Was kann Werner tun, Kenny?
Ja, guten Morgen Werner erstmal. Schöne Grüße nach Rudo. Ich bin im Brit Süd, also wir sind fast Nachbarn.
Ach ja.
Und pass auf, das ist immer so das Problem, ne? Die Leute vergessen gerne mal zu grundieren, tapezieren dann. Grundieren ist immer ganz wichtig, haben sie wahrscheinlich damals nicht so richtig gemacht. Deswegen an diesen ganz schlimmen Stellen Teppichmesser nehmen, ein Gittermuster reinritzen ein paar Mal, ja, sodass die Farbe aufgerissen ist. Und dann wirklich heißes Wasser nehmen. Heißes, nicht kaltes, das machen auch viele falsch, heißes Wasser und ordentlich viel Geschirrspülmittel rein. Das nimmt die Netzspannung von der Oberfläche weg und das dann 5, 6, 7 Mal einweichen, bis man merkt, die Stellen fangen an, sich zu verfärben vom Wasser. Also nicht einweichen und gleich kratzen, das machen auch viele falsch, sondern gibt den Sachen Zeit. Ne? Weicht es ein paar Mal ein, trinkt einen Kaffee, guckt durch die Gegend, macht andere Arbeiten und weicht wieder ein und weicht wieder ein. Und dann müsste es eigentlich recht problemlos gehen. Wenn es nicht funktioniert, gibt es noch so Dampfgeräte in den Baumärkten, die man sich für ganz kleines Geld ausleihen kann. Kann ich nur empfehlen, ich habe mir eins gekauft. Ja? Gibt es von Bosch, Makita, No Name, von Wagner. Ganz tolles Gerät, ist eine einmalige Anschaffung. Kann man auch Gebrauch kaufen über das Internet. Kann ich nur empfehlen, wenn man es öfters macht.
Na gut, Werner, klingt wie ein Plan,
super,
oder?
Danke. Dann probieren wir das mal. Wenn es nicht klappt, dann können Sie heute Nachmittag noch vorbeikommen.
Komm mal vorbei, aber ich bringe meinen Lehrling, ich bringe meinen Lehrling mit. Ne? Der isst gerne, der isst gerne Hundefutter.
Ach so, okay. Vielen Dank, ja.
Dankeschön, Werner, für den Anruf und viel Glück für das Tapezieren in Rudo. Und Kenny, wir müssen das kurz erklären. Dein Lehrling hat nicht einen merkwürdigen Geschmack, sondern er ist ein Hund.
Genau, so ist es. Aber der hat einen Spitznamen, der Lehrling, bekommen, weil der öfters mit mir im Fernsehen unterwegs ist. Mhm. Und der ist immer dabei und klaut mir ab und zu mal das Werkzeug.
Aber er, was soll ich sagen? Er kann nicht malern oder die Rolle halten oder so mit ihm.
Nein, leider nicht.
Na gut, Hundefutter vertilgen ist ja auch was. Kenny, da gibt es direkt eine Nachfrage von Marion aus Königs Wusterhausen. Sie schreibt, der Tipp von Kenny funktioniert bestimmt nicht bei einer Rigipswand, oder? Wegen des vielen Wassers. Vielen Dank und schöne Grüße, Marion. Ja, was kann Marion denn machen, wenn das von einer Rigipswand runter soll?
Ja, Marion, da hast du gar nicht mal so Unrecht. Bei Rigipswänden ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Da machen wir auf der Baustelle wirklich, da nehmen wir immer ein Dampfgerät. Manchmal hat man aber für kleine Flächen jetzt nicht unbedingt eins dabei. Da muss man dann wirklich aufpassen mit dem Wasser, dass man die Pappe, die erste Pappschicht nachher nicht unbedingt komplett zerstört. Also da kann ich nur sagen, besorgt euch ein Dampfgerät, das kann man sich leihen und das erleichtert einen extrem die Arbeit.
Wunderbar, also Marion kommt dann jetzt auch klar mit ihrer Rigipswand. Jetzt geht's zu Mimi. Mit Mimi konnte ich gerade kurz telefonieren. Ganz nette Frau, liegt gerade im Krankenhaus. Gute Besserung. Sagste. Sie fragt, in meiner Wohnung gibt es einige Wände, die nur per Bohrhammer zu bearbeiten sind, um zum Beispiel Dübel zu setzen. Oder gibt es einen Trick, wie man das vermeiden kann ohne Bohrhammer? Ich bin gespannt, Kenny, weil ich nämlich nach dem Umzug meiner Tochter, die hatte auch so eine Hammerwand, da hat man mir gesagt, nimm erst einen ganz kleinen Bohrer und dann einen großen.
Richtig.
Ist das der Trick?
Richtig, das ist der Trick. Der andere Trick ist auch noch, ganz, ganz billige Bohrer bitte nicht kaufen, weil die Spitzen sind sofort weg. Da kannst du Gipskarton mitmachen. Deswegen, da muss man wirklich Kobalt-Nickel gehärtete Bohrköpfe haben. Die kosten natürlich auch einen Euro mehr, aber die halten auch sehr lange. Ich bohre auch immer klein vor und werde dann immer ein bisschen größer. Das ist die einzigste Möglichkeit, wenn ich keinen Bohrhammer habe.
Gut, Mimi. Also erst einen ganz, ganz dünnen, dann größer werden und dann klappt es ohne Bohrhammer.
Ja, genau.
Und Mimi im Krankenhaus ist, darf sie auch zwei Fragen stellen, denn die zweite lautet, wie kann ich hinterm Fernseher an der Wand graue und schwarze Staubschwaden vermeiden? Ist nur immer da an der Wand.
Ja, das ist ein Problem mit den Fernseher, wenn die ein bisschen älter sind, da werden wahrscheinlich Staubeinlagerungen sein und dieses Phänomen nennt sich Fogging. Das kann auch daran liegen, dass die Farbe, die gestrichen wurde, eine sehr günstige ist. Die neigt dazu, diese schwarzen Fahnen zu kriegen. Das hat man auch bei Altbauten, wo die Heizkörper
auf die
Wand laufen. Ja. Wenn man da wirklich günstig kauft, kauft man doppelt. Das ist einfach so. Ne? Im schlimmsten Fall muss man den Fernseher wirklich vom Fachmann mal reinigen lassen. Der entstaubt den. Ne? Wenn man da Ahnung hat, kann man das selber machen mit einem Kompressor. Aber wenn man keine Ahnung hat von Elektronik, Finger weg bitte. Ja? Weil das ist auch so ein spezielles Thema für sich. Aber ich denke mal, die Farbe ist halt eine sehr günstige. Und als zweites wird der Fernseher wahrscheinlich von innen sehr verstaubt sein. Auch wenn man sehr sauber ist, der zieht Magelstaub an, der ist statik.
Kenny Simmons ist unser Malermeister und, wir haben es gehört, versteht von allen Do-it-yourself-Aspekten etwas. Mimi, nochmal alles Gute im Krankenhaus, dass es schnell wieder da rausgeht und dass Sie zu Hause dann Hand anlegen können. Bist du bereit, Kenny, für die nächste Frage?
Natürlich.
Andi in unserem Chat. Ich suche nach Ideen, die anstelle von Gardinen einen Sichtschutz bieten. Ich möchte mal was anderes. Danke für Tipps. Was sagst du nun?
Ich muss lachen, Entschuldigung. Da muss ich gerade an meine Ex-Frau denken. Die hätte gesagt Window Colors, ja. Und die hat alles mit Window Colors gemacht. War natürlich nicht, Andi. Keine Window Colors.
Nee, es gibt. War das der Trennungsgrund, Kenny? Nee, ne?
Nein, natürlich okay. Nicht.
Okay, das ist gut. Gut, dann weiter.
Es gibt dekorative, ganz tolle Fensterfolien in fast jedem Baumarkt, wirklich. Und es gibt auch ganz tolle Anwendungsvideos auf YouTube und anderen Channels. Kann ich nur empfehlen, diese anzugucken vorher. Das ist auch leicht, Andi, brauchst du keine Angst zu haben. Guck dir vorher ein paar Filmchen an, dann besorgst du dir die Folie, dann haust das drauf. Kein Problem. Und sieht toll aus. Mache ich nämlich auch gern.
Und die Folie, ist dann eine Farbe oder das ist dann ein Südseemuster oder alles oder wie?
Gibt es in vielen Mustern, transparent, in bunt. Es gibt sogar mittlerweile so eine Art Bleifahrglasung wie in den alten Kirchen. Also es gibt mittlerweile fast alles.
Mhm. Und ja? Wenn von drinnen nach draußen kann man gucken und die anderen nicht rein, oder?
Ja, richtig. Es gibt auch so Tönungsfolien, die zum Beispiel auch schützen gegen UV-Licht, ne? Wenn man da im Sommer halt die Sonne draufknallen hat, aber trotzdem nicht alles abdunkeln will, dann sind so eine Folien ganz, ganz dolle zu empfehlen.
Sehr gut. Andi, das klingt doch interessant. Da könnte Ihre Wohnung ja ein bisschen spannender und bunter werden. Also entweder alte Bleiglasfenster nachempfinden oder auch bunte Motive oder sowas. Beeindruckend. Ja, ich habe richtig Bilder im Kopf. Andi, danke für die Frage. Kenny, wir bleiben mal bei Farben. Ich habe ja auch ein altes Haus, das heißt ab und zu ist Farbe mal dran. Am Anfang habe ich geguckt im Baumarkt und dachte, ja, nimm mal nicht das Billigste, aber auch nicht die ganz teuren. Ich habe dann aber festgestellt, die Farben, die wirklich günstig sind, taugen oft auch nichts. Was ist so dein Profi-Tipp?
Ja, das ist tatsächlich so. Auch wenn man jetzt die teurere Schiene kauft im Baumarkt, wird man feststellen, wenn man mal zum Fachhandel geht, ja, zum richtigen Farbenfachhandel oder auch zum Malermeister um die Ecke, wird man feststellen, dass das gar nicht so viel teurer ist, wenn ich das vom Malermeister kaufe, weil der verkauft auch mal einen Eimer Farbe. Und ich habe halt eine ganz andere Qualität, weil als Malerfirma muss ich eine gewisse Garantie auch gewährleisten für meine Produkte. Und diese ganz günstigen, man sagt ja, Mensch, ich streiche jetzt nur in der Gartenlaube meinen kleinen Raum, da reicht hin hier für 5 Euro. Ja, die ärgern sich aber, weil das Pigment verwischt irgendwann, es kreidet aus, es färbt ab, wenn man dagegen läuft. Mhm. Deswegen sage ich mal, da sparst du echt am falschen Ende. Wer doppelt kauft, kauft teuer. Ne? Ja. Du kaufst einfach nur doppelt.
Und bei den besseren Farben habe ich den Eindruck, wenn da wirklich mal, weiß ich nicht, irgendwie Fleck drauf ist oder so, man kriegt es auch besser sauber.
Richtig, richtig, ja. Das hat was zu tun mit den, es wird eingeteilt in scheuerbeständig, in waschbeständig und früher sogar noch wischbeständig. Ne? Das ist, wo die Jacke sich dann ein bisschen abgefärbt hat. Ja, und die meisten Farben sind halt leicht waschbeständig. Und umso teurer das Produkt wird, umso höher ist die Waschbeständigkeit bis hin, wie Latex, das ist auch noch ein Begriff, das ist ja scheuerbeständig. Da kann ich auch mal mit der Bürste rübergehen, ne? Was ich bei ganz billigen Farben nicht kann. Da hast du die Farbe runtergeholt. Mhm.
Bleiben wir noch ganz kurz bei günstig und teurer, Kenny. Gilt das für alles? Also Werkzeug können wir auch im Discounter kaufen. Gibt es immer wieder alle möglichen Angebote? Oder also,
ja. Kann man günstig kaufen? Aber da bin ich jetzt auch vorsichtig. Ich habe im Fernsehen viele Tests gemacht. Es gibt im Discounter auch Werkzeuge, die von Profifirmen für diese Produktreihe hergestellt werden. Mhm. Wenn man sich da vorher im Internet informiert, macht man da eigentlich auch nichts falsch. Und man muss auch immer gucken, benutze ich das täglich oder vielleicht nur einmal, zweimal im Jahr. Das muss ich vorher wissen. Wenn ich es natürlich sehr oft benutze, weil ich jetzt zum Beispiel ein Haus gekauft habe mit meinem Partner, dann würde ich sagen, kauft euch ruhig eine günstige Profimaschine. Es gibt ja auch von günstigen Profimaschinen bis Ferrari High-End. Ne? Also das gibt es ja auch. Ne? Und wenn ich damit kein Geld verdienen muss, brauche ich natürlich nicht die teuerste Stichsäge kaufen, sondern aus dem günstigen Segment. Aber ich weiß, die funktioniert hervorragend und lange. Sie funktioniert lange.
Jetzt geht's nach Lichterfelde zu Horst und Renate. Wir grüßen Sie beide. Guten Tag.
Hallo.
Ganz toll.
Schön.
Meine Frau war schon von Anfang an begeistert, weil der Fachmann kommt aus Wolfenbüttel.
Der wunderschönen Fachwerkstatt.
Ah, Sie kennen sich da aus, das ist ja gut. Hier, dann kann ich
bin mal groß geworden.
Och, wie toll, das passt ja.
Ich habe in der Goslarschen Straße gelernt.
Oh ja, die kenne ich auch.
Das ist ja sehr süß hier mit Ihnen. Prima. So, Renate haben wir auch kennengelernt, das freut uns. Renate und Horst, Sie haben eine Statue, aber Sie haben irgendetwas anderes Schönes draußen auf Ihrer Terrasse.
Die griechisch-römische Blumensäule.
Oha.
Mit wunderschönen Ornamenten in Weiß.
Schön.
Ja. Ist die aus Beton, Terrakotta oder aus Ton?
Das ist mehr Gips, glaube ich. Also ich kann das nicht so einordnen. Aber die ist so wunderschön und das ist so ein wunderschönes Andenken. Auch jetzt blättert die ab und wir würden die gerne restaurieren. Wie kann man das machen?
Ja, also ich würde als erstes mit einem Hochdruckreiniger die alte Farbe entfernen. Hat aber einen Nachteil, dass man erstmal dann eine Woche Pause hat, weil das Wasser muss ja wieder raus erstmal, verdunsten. Ja. Ne? Und dann gibt es einen Unterschied zwischen diesen Fassadenfarben. Es gibt einmal Dispersionsfassadenfarben, das heißt, die sind kunststoffmodifiziert, Kunststoffe. Und dann gibt es mineralische Farben, das heißt, die Farbe, wenn die trocknet, verkieselt die und wird quasi ein Stein. Und das verhindert, dass es abblättert wieder in Zukunft, auch wenn es nass wird. Also bitte keine Dispersionsfassadenfarben benutzen, sondern rein mineralische Fassadenfarben bekommt man auch in den Baumärkten. Dafür gibt es die Grundierung, da gibt es auch Spachtelmassen, falls was kaputt ist. Und wie gesagt, die Fassadenfarbe als solches. Mineralisch, nennt sich auch im Fachbegriff Silikat.
Silikat, habe ich alles schon aufgeschrieben?
Kann man das auch schön
super
spitzen?
Ja, kann man auch. Aber da muss man aufpassen, dass die nicht zu doll aufgefüllt ist mit Quarzen. Es gibt so Fassadenfarben, die sind ein bisschen aufgefüllt. Die sehen so sandig aus, wenn die trocknen. Die funktionieren beim Spritzen eher schlechter, weil die Körnchen, die verstopfen dann die Düsen.
Leuchtet also ein.
Nee, dann bemühe ich mich, dann pinsel ich.
Ja,
das sieht auch besser aus, können Sie mir glauben. Das ist viel authentischer, als wenn man sprüht.
Sehr gut. Ich habe noch eine Frage an Renate und Horst. Sie klingen ja so, also es gibt ja Paare, die sagen, kein gemeinsames Projekt, das führt nur zur Scheidung. Bei Ihnen scheint es aber zu funktionieren.
Ja, wir haben eine ganz lange Geschichte.
Ja, wir sind beide verwitwet und haben uns vor 10 Jahren getroffen und geteiltes Leid ist halbes Leid. Und
das
war eine wunderschöne Begegnung und seitdem führen wir ein sehr, sehr schönes, zufriedenes Leben.
Wunderbar.
Wir unternehmen auch sehr viel, obwohl wir schon sehr alt sind.
Sehr gut.
Ja. Toll, es war schön, dass Sie angerufen haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem Projekt und was für ein tolles Paar. Kenny Simmons klingt ja mehr so englisch. Kenny ist aber aus Niedersachsen, haben wir gehört, und jetzt wohnt er in Britz. Kenny, jetzt erklär uns mal, warum du so heißt, wie du heißt.
Also mein Vater war britischer Offizier und ist Ende des Zweiten Weltkrieges einfach in Deutschland geblieben, wurde ja quasi eingesetzt vom Militär als Dolmetscher. Und ist halt viel rumgezogen, Wolfenbüttel, Helmstedt und in Rinteln, Detmold, da wo ich geboren bin. Und so ist es dann geblieben, dass man natürlich in Deutschland geblieben ist, weil meine Mama ist nämlich auch eine gebürtige Deutsche, geboren in Wolfenbüttel. Und deswegen bin ich bei meiner Oma geblieben, um ein deutsches Handwerk zu lernen. In Wolfenbüttel, einer der schönsten Fachwerkstädte hier in Deutschland. Ja, und so ist das halt gekommen. Ich habe zwar einen englischen Namen, aber ich glaube, ich bin deutscher als mein Hund.
Ich weiß ja nicht, was du für einen Hund hast, aber
Mischling.
Das sind ja dann irgendwie auch immer die tapfersten Hunde, habe ich gehört. Ich habe ja selber keinen, aber ich mag die. Wir waren schon in Rudow beim Tapezieren und das scheint heute in Rudow ein großes Thema zu sein, denn es geht nochmal nach Rudow, diesmal zu Wieland. Wir grüßen Sie, Wieland, und Sie haben auch Tapetenfragen.
Jawohl, guten Morgen.
Hallo.
Ich habe gerade tapeziert und habe das Problem, dass bei Fließtapeten nach ungefähr so 2 Stunden plötzlich eine Fuge auftritt, die eigentlich nicht sein sollte. Und natürlich an den Stellen, wo man es genau nicht braucht. Ja, das wäre die erste Frage, wie man dies vielleicht vermeiden kann. Und dann hätte ich gleich noch eine zweite Frage dazu. Kann man Fließtapeten auch durch die Kleistermaschine ziehen, um so eine Ungleichheiten vielleicht zu vermeiden?
Mal hören, also
dann nehmen wir gleich mal vorweg die zweite Frage. Das geht auf jeden Fall durch das Kleistergerät, gar kein Problem. Zu der ersten Sache ist ganz wichtig, ist die Wand grundiert vorher mit einem Haftgrund? Ja, gut, das ist nämlich wichtig, das machen viele nicht. Ja?
Einen tiefen Grund gestrichen und danach noch einen extra Tapeziergrund. drüber weg noch.
Sehr gut, sehr gut.
Schon mal Lob jetzt, für Wieland hier.
Ja, okay. Genau, weil das ist meistens ein Grund, deswegen, weil die Nähte wegwandern. Dann ist noch eine Möglichkeit, dass irgendwie ein bisschen Durchzug sein könnte. Ja, das muss man auch vermeiden. Aber ich denke mal bei Ihnen nicht. Ich höre schon, Sie haben Ahnung.
Ja, ja, also das war eine Ecke, da kann garantiert kein Durchzug sein. Und der anderen Ecke, na gut, war ein bisschen Formelei, weil gleich der Türrahmen daneben ist und. Also dann ist es halt doch ein bisschen weggewandert. Aber die Fließtapeten kann man ja irgendwie nicht strecken. Also
ganz schlecht, ja. Das wäre ganz schlecht.
Man verlässt sich drauf, dass die Naht jetzt zu ist und alles schön ist. Und wir sehen, 2 Stunden später rückt das Ding auseinander und dann ist man natürlich nicht mehr so fokussiert auf genau diese Stelle. Ja.
Wie ist es mit dem Kleister? War das eine Markenfirma oder
günstige? Ja, das war die mit dem großen M.
Ja, ich darf nicht Mütilan sagen. Ne? Nein, dann haben wir das auch schon ausgeschlossen. So, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Was ich meistens mache, wenn ich so eine Untergründe habe, das passiert mir nämlich auch manchmal, das ist mir, dann habe ich die Tapete leider nochmal abgerissen. Ich habe auch nur eine Wand da mit tapeziert und habe den nochmal vorm Tapezieren nochmal mit dem Kleister vorgekleistert. Ja, das ist jetzt bei Ihnen, eigentlich kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Aber dann denke ich mal, dass diese Fließtapete eine extreme Nachbehandlung möchte. Das heißt, wenn ich sie verklebt habe, dass ich dann wirklich nochmal alle 10 Minuten mit einem Nahtroller losgehe und die Fugen nochmal andrücke und mit der Moosgummiwalze. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Machen Sie das mit der Moosgummiwalze oder mit einer Bürste?
Ich habe so eine Gummiwalze, habe ich. Ja. Habe ich auch gemacht, aber auch nachgewalzt und war dann der Meinung, jetzt ist zu und hält dann alles prima und dann ist nicht 2 Stunden später. Ja, aber dann
verhext denn, Rudo?
Abgetrocknet, dass es dann blöd ist.
Ja. Kenny, hast du noch irgendeine Idee oder müssen wir jetzt kapitulieren?
Nee. Ich denke mal vielleicht sogar, das hat sich ja so gut angehört von dem Wieland. Ja, der ist Profi, ja. Der ist kein Anfänger. Das wird ein Chargenproblem der Tapete sein. Das gibt es auch. Ich habe letztens erst für Kabel 1 hier so eine Steintapetenoptik geklebt. Ich bin bald verrückt geworden mit den Nähten. Gott sei Dank hat man das im Fernsehen nicht so gesehen. Das kann man ja alle so ein bisschen, das versendet sich, sagt man ja so. Aber wenn man live davor steht, das war, ja, ich durfte die Tapete entfernen und habe mich bei dem Hersteller mokiert und habe dann auch Ersatz bekommen. Das war wirklich ein Chargenfehler der Tapete.
Gut, aber
ich denke mal, das wird bei Ihnen so sein.
Wir brauchen jetzt eine Lösung für Wieland. Was soll Wieland jetzt machen? Alles wieder runterreißen und sagen, taugt nichts oder was?
Ja, wenn er damit nicht zufrieden ist, wird das ja runterreißen, ne, denke ich mal.
Nee, ich lasse es jetzt so. An der einen Stelle, da kommt wahrscheinlich ein Schrank davor, an der anderen Stelle, da
kommt ein Bild rüber. Dann ja, deswegen, Wieland, denn vorkleistern, wenn du noch weiter tapezierst. Mach es einfach.
Bin ich jetzt durch, aber fürs nächste Mal will ich natürlich den Fehler nicht wieder haben. Ja.
Mann.
Und dann gibt noch einen kleinen Tipp. Einen Tipp gibt es noch. Wenn man sich 5 Rollen kauft, macht die erste Bahn auf und merkt nach 3 Tapetenbahnen, dass das Ergebnis nicht toll ist, darf man die umtauschen wieder. Die müssen die zurücknehmen.
Aha. Okay, also ich hätte noch was über gehabt. Ich habe sowieso mehr gekauft als schon aus Sicherheitsgründen, weil man nicht weiß, mit vielen Türen und.
Da kenne ich noch einen guten Witz. Da hat mich letztens der Ingo gefragt: Sag mal, wie viele Tapeten hast du gebraucht, Rollen für deinen Flur? Da sage ich so 31. Dann ruft er nächste Woche wieder an und sagt: Du, ich habe aber nur 7 gebraucht. Ich sage: Ja, ich auch.
Ja.
Männer, es war sehr schön mit euch. Wieland, toi, toi, toi. Dass das einigermaßen noch klappt mit den Nähten, aber ansonsten Schrank davor empfand ich auch als pragmatische und irgendwie kluge Idee. Kenny, jetzt versuchen wir mal 3 hier aus dem Chat gleich abzuarbeiten. Paul fängt an. Ja. Kann ich Klickvinyl auf fest verklebtem dünnen Teppichboden verlegen, quasi als Trittschalldämmung? Was sagst du?
Ja, ich sag mal, rein theoretisch kann man das machen, wenn er wirklich ganz dünn und dünn ist und verklebt ist. Aber jetzt kommt ein Aber. Wissen wir aus Erfahrung, dass manche Teppiche unter den Belegen ausdünsten, weil die Luft nicht richtig weg kann, weil da ja der Belag drüber liegt. Deswegen empfehlen wir, immer rauszumachen. Vielleicht sind auch ein paar Stellen nicht gut verklebt. Das könnte eine Falte werfen und dann geht das Klickvinyl wieder auf.
Ja.
Also ich sage immer, raus damit.
Gut, klare Antwort. Jetzt kommt Uwe. Ja. Moin, kann ich eine mit Holzmusterfolie beklebte Metalltür streichen? Wenn ja, wie?
Jein, also natürlich kann man mal eine Probefläche machen, aber meistens ist es so, auch wenn die Folie jetzt ziemlich robust ist, wird sie durch das Streichen ja angefeuchtet, wie beim Tapeteabreißen, man weicht das ein. Dadurch kann es zu Blasen und Faltenbildung kommen. Ja, also ich würde sie abreißen, zwar mit so einem Bauföhn. leicht schön warm machen, mit einem Spachtel abkratzen. Und dann gibt es im Baumarkt noch so ein flüssiges Mittel für Klebstoffresteentferner. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Und dann ganz normal die Tür aufarbeiten. Aber ich würde die Folie nicht drauf lassen. Der Lack haftet auf der Folie zwar, aber dann kann es trotzdem passieren, dass unten die Kräfte dafür sorgen, dass die Kleberückstände da hochkommen und die Folie halt blasen.
Ja, wollen wir nicht. Aus. Verstanden.
Nee, wollen wir nicht.
Dann machen wir noch Dirk. Ich möchte im Badezimmer über die Raufasertapete eine runde Fotofließtapete kleben. Klingt interessant. Nicht über die komplette Wand, sondern nur auf einer Stelle. Hält das?
Ja, wenn er keinen Kleister benutzt, also Vinylkleister, sondern halt einen Dispersionskleber. Das ist auch ein Kleister, bloß der ist hoch kunststoffvergütet. Aber, mein Freund, da muss ich dir gleich sagen, wenn du das dran hast, wirst du diese Raufasernippels, Punkte, Krümel, die zeichnen sich leider ab und man wird sie auch fühlen. Also ich würde es anzeichnen und rausschneiden, beziehungsweise, wenn man das nicht möchte, kann man so ein Renovierungsvlies kaufen, gibt es auf einer 10-Meter-Rolle im Baumarkt und macht das auch. Man klebt es auf, schneidet es aus und darauf kann man dann die Fototapete kleben und man hat nicht so diese Scherereien mit dieser Raufasergeschichte.
Ja. Oder Dirk, du sagst, die, was hast du gesagt, Raufasernippel stören dich nicht so, dann geht's.
Genau,
alles klar.
Genau.
Jetzt müssen wir uns Claudia bitte mal widmen, denn Claudia lobt dich erstmal. Tolle Sendung, tausend Dank für die vielen Tipps. Ja, Männer sind offen für Lob, ne? Ich kenne das. Und sie möchte wissen, ich habe eine Frage zur Verschönerung meiner Wohnungstür. Ich möchte die Farbe der Tür Innenseite erneuern. Das ist eine Holztür. Die alte Farbe blättert an manchen Stellen schon ab. Wie bekomme ich die am besten runter? Vielen Dank, Claudia. Erzähl.
Ja, okay, Claudia. Also die losen Stellen machst du erstmal mit einem Spachtel ganz locker runter. Also die stößt du ab. Und dann hast du die Ränder von den abgestoßenen Flächen, die schleifst du erstmal mit einem 100er Schleifpapier an, in der Körnung 100. Und dann kannst du schon mal, wenn das alles sauber gemacht ist, kannst du vorlackieren. Und danach machst du nochmal einen Schliff, wenn es erforderlich ist. Da kann es auch passieren, dass nochmal ein paar Stellen vielleicht hochkommen, weil der Lack das angelöst hat, ähnlich wie beim Tapeten abreißen. Kein Problem, wieder abkratzen, anschleifen. Aber ansonsten, denke ich mal, ist das kein Problem. Scharfe Variante ist abbeizen, aber davon rate ich den Laien immer ab. Das kann nämlich wehtun und ins Auge gehen. Also lieber mit der Hand.
Gut, dann haben wir klare Tipps für Claudia. Claudia, vielen Dank für die Frage, denn jede Antwort hilft immer ganz vielen in der Stadt. Kenny, du hast ja schon bei Türen geholfen und bei Tapeten und jetzt bitte Hilfe für Martina. Sie schreibt, mein weißes Holzbett hat an mehreren Stellen unschöne gelbe Flecken bekommen. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist und was kann sie dagegen tun?
Ja, also ich denke mal, oder nee, ich denke nicht, Es wird ein Fichten-Kieferholz sein und die haben sehr hohe Anteile von Harzen. Das Harz ist so gelb und manchmal schlägt das durch die Anstriche durch. Das ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass das Holz zu frisch war, also noch nicht abgetrocknet. Und dass die Farbe vom Hersteller halt auch nicht die beste war. Auch der Hersteller kann manchmal sparen. Also aber ist kein Problem. Mit einem guten Anstrich, auch aus dem Baumarkt, mit einem guten wasserlöslichen Lack, kann man das ganz leicht beheben. Grundieren. Lackieren zweimal, sag ich immer, das ist besser als einmal dick, lieber zweimal dünn. Und dann ist das eigentlich auch erledigt.
Sehr gut, das war die Antwort für Martina. Jetzt streichen wir ein A und sind bei Martin. Und der schreibt, wir wohnen in einer schönen Altbauwohnung mit Flügeltüren. Ja, das ist ja schon mal nett. Die sind aber langsam relativ vergilbt und haben viele Kratzer und auch andere Schäden. Wir möchten es gern selber streichen. Was brauchen wir? Wo bekommen wir da den Glanz? Möchten wir wieder hinbekommen? Wie machen wir das? Und wir würden auch gerne die Türschwellen selbst streichen. Ist das einfach möglich oder brauchen wir einen Fachmann?
Ja, das ist schon auf jeden Fall gar kein Problem, wenn Sie das selber machen. Ich würde an dieser speziellen Stelle bei den beiden Herrschaften empfehlen, dass Sie zum Malermeister gehen und sich dort den Lack kaufen. Der wird Ihnen die richtige in die Hand drücken. Ich würde wie folgt vorgehen. Erstmal einen Anlauger nehmen. Das ist quasi eine hohe angesetzte Lauge aus der Sprühflasche. Damit entfette ich die Tür. Dann würde ich die Stellen, die ein bisschen abgekratzt sind, ein bisschen anschleifen mit 120er Schleifpapier und dann ganz normal wieder diesen Aufbau grundieren, vorlackieren und entlackieren. Ne? Und dafür die Türschwellen gibt es auch noch spezielle Klarlacke, damit man den Lack nicht abtritt. Und ich kann den beiden wirklich aber nur empfehlen, geht zum Malermeister, der erklärt euch auch die Applikation, also wie man es richtig macht.
Sehr gut, Martin, das war die Antwort für Sie und Ihren Schatz. Kenny im Lack, das gibt so viele Fragen hier. Frauen, Männer, alle wollen was zu Lack wissen. Ein kleines Lack-Special jetzt von dir. Also zuerst, du bist ja ein gelernter Malermeister. Was zeichnet einen guten Lack aus?
Wir müssen erstmal unterscheiden zwischen wasserlöslichen Lacken und lösemittelarmen Lacken. Ja? Mhm. Für hochanspruchsvolle Flächen, das heißt, wenn ich die Tischflächen benutze oder Türschwellen oder auch Fenster, empfehle ich immer lösemittelarme Lacke und keine wasserbasierten Lacke. Die sind zwar umweltverträglich viel besser, ist gar kein Thema, aber die Stoßfestigkeit und die Kratzfestigkeit ist bei diesen Lacken nicht so gegeben wie mit den lösemittelarmen. Da braucht man auch keine Angst haben, dass man da vergiftet wird oder sonst was, weil die Bauberufsgenossenschaften haben da ganz strikte Richtlinien, dass der Verarbeiter auch geschützt wird. Also ein guter Lack zeichnet sich nicht nur vom Preis aus. Ja? Ich muss immer im System bleiben. Es nützt nichts, wenn ich mir die Grundierung von der Firma A kaufe, den Vorlack, weil er bei irgendeinem Discounter im Angebot war, von der Firma B kaufe und den Endlack von der Firma C. Ich sollte immer im System bleiben, ja? Gut. Und liebe Leute, ich habe noch ein Anliegen an alle, die hier zuhören. Scheut nicht den Gang zum Fachbetrieb, zum Fachmarkt. Es muss nicht immer der Baumarkt sein. Natürlich ist das eine gute Alternative. Viele haben aber Angst, dass es da viel, viel teurer ist. Das ist aber nicht so. Das ist ein Irrtum. Man kann sich da wenigstens auch mal informieren und es gibt da immer einen guten Plan B. Und wenn man da dann sagt, doch, ich spare lieber doch einen Euro, weil ich habe eben nicht so viel, weil alles so teuer ist. Ja gut, dann gehe ich halt in den Baumarkt. Das ist gar kein Thema. Aber man sollte den Gang zum Fachmarkt nicht scheuen. Und bei Lacken kann man wirklich viel falsch machen. Ihr könnt mich auch gerne mal auf Instagram anschreiben. Vielleicht können wir da auch noch mal irgendwie, wenn ihr noch spezielle Fragen habt. Kenny, der Superheimwerker, da findet er mich, da schreibe ich auch zurück. Ist gar kein Thema.
Kenny, es gab noch Fragen, so Kratzer im Lack, kleine Kratzer. Also wir sind umgezogen, jetzt wollen wir es ein bisschen schöner machen. Sag uns dazu schnell noch was, bitte.
Man kann Zahnpasta benutzen, macht Willy Wood übrigens auch immer sehr gerne. Das ist wie ein Schleifmittel. Das funktioniert auch bei Handy-Displays, ja, wenn ich Kratzer in der Scheibe habe. Ja. Damit könnte man ganz kleine Kratzer versuchen wegzupolieren mit Zahnpasta, weil da ist ja ein ganz feines Schleifmittel drin. Ich sag einfach mal Sand, ne, damit die Zähne schön sauber werden, ja. Und das könnte helfen. Wenn es ein Naturlack ist oder ein Öl, ist ja natürlich noch besser, da hilft natürlich die Walnuss, ja. Man bricht die Walnuss auf, nimmt die Frucht und reibt über die Stellen rüber und danach poliert man das mit einem sauberen Tuch, mit einem Baumwolltuch am besten. Und dann hat man auch Glück, dass man die Kratzer füllt und dass sie sich dann halt wegpolieren lassen.
Das ist dein berühmter Walnuss-Trick.
Gut. Ja, dann ich bin auch walnusssüchtig.
Kenny, es geht nochmal ins Badezimmer, denn Elisabeth hat ein Problem. Sie schreibt, wie kann ich unsere begehbare Dusche, gefliest mit Fliesen, die dafür eigentlich geeignet sein sollten, rutschfest machen. Unser Fliesenleger hat keine Ahnung, hat bereits zwei verschiedene Produkte zum Aufsprühen, und zwar nach Anleitung, genau, also alles richtig gemacht, ausprobiert. Beide in kürzester Zeit wieder abgegangen. Was nun? Das klingt schwierig, Kenny.
Ja, das hört sich nur schwierig an. Das Spraysystem funktioniert, ist aber leider nur ein Komponent. Das hält halt nicht lange vor. Im Fliesenfachmarkt gibt es extra mattierte Versiegelung auf zwei Komponentenbasis. Das heißt, man hat eine Stammmasse und einen Härter, mischt die zusammen und dann funktioniert das auch. Da würde ich mich auch beraten lassen. Gibt es auch in diversen Baumärkten, nicht in jedem. Auch mal da recherchieren im Internet. Das Zauberwort ist zweikomponentig, Epoxidharz und Polyurethan. Wenn man das macht, dann funktioniert das auch. Dieses Aufsprühsystem mit einem Komponenten funktioniert leider nicht auf Dauer.
Klare Antwort für Elisabeth. Und jetzt meldet sich Manuel aus dem Wedding und Manuel ist wohl schon wirklich schon ein bisschen verzweifelt. Wir haben eben schon ein bisschen geredet. Manuel, Sie wollen in eine bröselige Decke, da soll eine Lampe dranhängen am Ende des Tages, ja?
Ja, hallo nochmal. Hallo Inge, hallo Kenny. Hier ist der Manuel aus dem wunderschönen Wedding. Ja, Brösel-Hohlraumdecke. Will also eine Deckenleuchte anbringen und es bröselt und bröselt. Das Loch wird immer größer. Also ich habe auch schon einen Klappanker-Regenschirmdübel probiert.
Ja, ja,
Bin schon kurz davor, einen Schuttcontainer zu bestellen. Ja, Kenny, mach was bitte.
Ja, ich komm vorbei, ich schick mir deine Adresse. Nee, ehrlich, ich kenne diese Problematik. In München, ganz schlimm, Isar-Kiesel, sag ich da nur. Ja, es gibt, mein Freund Manuel aus dem schönen Wedding, es gibt so eine fertigen Mischung, so eine Art Blitzzement in diesen Kartuschen, was die zum Silikonisieren nimmst. Kennst du ja, ne, diese Kartuschen.
Kenn ich, ja, ja, ja.
Ja, und was viele bloß halt immer nicht machen, ist dieses Vorfeuchten. Ja, man nimmt dann zum Beispiel eine Blumenspritze, macht erstmal diesen feuchten Kiesel mit Wasser, feuchtet man das vor. Ich mache mir immer sogar eine Mischung aus Tiefen- und Haftgrund. Ja, da ist ein bisschen Kunststoff drin, das verklebt wenigstens alles, ne? Ah, cool. Dann drücke ich das rein, mit der Pistole und also was in der Kartusche ist und stecke sogar schon den Dübel rein. Ne? Da bin ich ja ganz schmerzbefreit.
Okay,
lass weißt du, was ich meine? Kurz, und dann,
wie heißt das?
Ne? Und dann lasse ich das.
Ja.
Pass auf, das entweder flüssiger Spachtel, ja, oder Blitz. Es gibt auch eine Art Blitzzement in diesen Kartuschen. Wenn sie das im Baumarkt nicht haben, du kennst doch diese Spritztüten, wenn die Frau zu Hause backt oder der Mann.
Genau.
Damit habe ich das auch schon gemacht. In die Spritztüte rein und dann reingedrückt ins olle Loch.
Und vorfeuchten.
Ja, und mach ruhig ein bisschen Haftgrund rein, schadet nichts.
Okay, alles klar. Super, na dann werde ich mal zwei Eimer davon kaufen.
Betonmischer, wa?
Hör mal. Ja, genau. Nee, ich danke euch ganz toll. Ich mach's.
Manuel, und denk dran, ich hab noch einen Tipp für dich. Forscher haben herausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. Und dann damit schönes Wochenende.
Da wünsche ich euch auch danke für die Sendung.
Ciao. Manuel, vielen Dank auch für die Brösel-Wedding-Deckengeschichte. Aber das war so richtig gut, haben Sie gemerkt. Ne? So zwei Fachleute unter sich, die bei, also einer hat super Ahnung, Manuel hat auch ganz schön Ahnung, er wusste gleich, aha, mache ich, besorge ich zwei Eimer. Also viel Glück für Manuel und Kenny, das hat ja auch ein bisschen was Befriedigendes. Ne? Wenn wir so ein Problem gelöst haben und am Ende hängt die Lampe und die Decke ist nicht runtergekommen, das ist ja auch dann ein schönes Gefühl.
Richtig, das ist ein schönes Gefühl und lenkt auch mal von den Misserfolgen ab, die ich habe, weil die habe ich natürlich auch.
Ja, aber du machst eben so lange weiter, bis es geht und deshalb weißt du so viel, das ist gut für uns.
Ich versuche es.
Wir hatten so unglaublich viele Fragen von Ihnen heute und nun müssen wir uns nochmal dem Holz widmen. Kenny, das ist ja so ein, du sagst, du magst Metall, Holz ist so mein Lieblingsmaterial. Jetzt kommt Gerd. Gerd möchte wissen, Frage... zur partiellen Überarbeitung von Parkettböden. Wie bearbeite ich, zum Beispiel durch einen Schreibtischstuhl, durch die Rollen in der Oberfläche beschädigte Parkettstäbe, so circa halber bis dreiviertel Quadratmeter? Ja, so Probleme kenne ich auch und bestimmt ganz viele in der Stadt. Wir haben ja viele Holzböden. Was nun?
Ja, es kommt jetzt drauf an, ist die versiegelte Oberfläche nur beschädigt oder das Holz selber?
Ich würde sagen, das Holz hat sich so ein bisschen reingedrückt, glaube ich.
Ja, denke ich auch. Und wenn das Holz ein bisschen eingedrückt ist, zum Beispiel durch diese Rolle oder man hat einen Stein reingetreten, da gibt es einen ganz, ganz tollen Trick. Willy Wood hat mir den mal gezeigt, ja, den kennt ihr ja auch alle. Feuchte Handtücher nehmen, also Küchentücher aus Baumwolle und das mit einem Bügeleisen rausziehen. Also du legst die Tücher rüber nass auf die Stelle und gehst wirklich auf volle Temperatur, hältst es kurz drauf und das machst du ein paar Mal. Wenn das Tuch trocken ist, wieder nass machen oder neues nehmen, was nass ist. Und das halt ein paar Mal machen, bis sich die Delle rauszieht. Ist ein Kratzer drinne, dann kommt wieder was ganz Tolles ins Spiel. Nicht die Goldbärchen von Haribo, sondern die Walnuss. Ne? Damit kannst du nämlich die Kratzer auch rauspolieren. Wichtig ist zum Schluss die Versiegelung. Da muss man dann natürlich wissen, habe ich eine Ölversiegelung? Ne? Das haben aber die wenigsten, so eine Hartwachsölgeschichte. Oder halt ein Klarlack. Da würde ich mir den einen nehmen aus der Sprühflasche. Die kann man bei Holzposting bekommen oder direkt beim Parkettbearbeiter. Ja, die findest du bei Google, ja, ist kein Problem, Parkettbearbeitung. Und die rufst du an, die verkaufen dir das auch. Ja, aber ist so eigentlich jetzt nicht so dramatisch. Flächen abkleben vorher, würde ich machen vorm Lackieren. Ja, und dann halt ein paar Mal drüber anschleifen, nochmal drüber und dann immer feiner werden mit dem Schleifpapier. Ja, also Dellen gehen raus mit Bügeleisen, nassen Baumwolltuch und Kratzer halt mit der Walnuss. Und dann das Versiegeln nicht vergessen.
Mann, das ist also wirklich, glaube ich, auch für uns Laien, so vor meinem geistigen Auge funktioniert das alles schon richtig gut. Dann musst du es gut gemacht haben, Kenny. Vielen Dank dafür.
Ich hoffe es.
War eine tolle Sendung mit dir. Bis bald.
Ja, danke. Ja, da bis bald.
Kenny Simmons auf RBB 88.8, heute unser Do-it-yourself-Experte und danke an Sie für Ihre unglaublich vielen Fragen. Es gab auch sehr viele Antworten, also ich bin beeindruckt, wie viel Sie da zu Hause selber machen und an was für Sachen Sie sich ranwagen und wir werden ja auch dann immer besser dabei.
Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.